Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag, das Erntedankfest. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und darin will ich sammeln all mein Korn und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann das gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Liebe Gemeinde, unser Leben platzt aus allen Nähten. So stand es in einem Artikel, den ich kürzlich gelesen habe. Unser Leben platzt aus allen Nähten. Ja, manchmal auch hier vorne, aber das ist ein anderes Thema. Dann heißt es, ein durchschnittlicher Haushalt, jetzt haltet euch fest, besitzt wohl um die 10.000 Dinge. Ein durchschnittlicher Haushalt, ich spreche jetzt von Europa oder von Deutschland, besitzt wohl um die 10.000 Dinge. Sie sind in unseren Wohnungen, Häusern, Garagen, Dachböden, überall. Im Vergleich, vor gut 100 Jahren wies ein durchschnittlicher Haushalt etwa 180 Gegenstände auf. Das ist schon interessant, in 100 Jahren, ja, von 180 auf 10.000. Wir können ja mal anfangen zu zählen. Ich nehme euch mal mit, wir gehen mal gerade in die Garage. Ich weiß nicht, wie es in eurer Garage aussieht, da sehe ich Dinge am Boden, an der Wand. Manche haben noch so Konstruktionen an der Decke. Vielleicht kennt ihr das, weil man da auch noch Stauraum braucht. Dann gehen wir mal in den Keller. Gehen wir mal in den Keller. Ich zähle mal: ein Schraubenzieher, zwei Schraubenzieher, drei Schraubenzieher. Ich weiß nicht, wie viele. Und ich habe ja noch wenig Werkzeug, aber ich weiß, manche haben ganz andere Dimensionen. Und so geht es weiter. Selbst in manchen Kühlschränken ist kein Platz mehr. Gezählt wird bei den 10.000 Dingen, das ist eine ernsthafte Untersuchung, übrigens alles, angefangen von der Lieblingspuppe aus der Kindheit, von der man sich einfach nicht trennen kann, über jedes gerahmte Familienfoto, von den verrosteten Schrauben im Keller, warum hebt man verrostete Schrauben auf, bis zu den aufgenommenen Musikkassetten aus den 80er und 90er Jahren. Ich habe sie noch, ich gebe es zu. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch, Kassetten, ja, mit so einem Band, mit so einer Spule, mit Musik aus den 80er, 90er oder bei manchen vielleicht sogar aus den 70ern. Alles wird aufgehoben. Und das ist nur die materielle Seite, habe ich mir überlegt. Zur Fülle oder manchmal auch zum Vollgestopftsein unseres Lebens lassen sich auch immaterielle Dinge dazunehmen, die auch die Nähte zum Platzen bringen. Wir haben Kompetenzen, gerade auch in unserem Land, Kompetenzen, die wir erwerben mussten, zum Beispiel für die Ausbildung. Ja, es fängt ja in der Schule an, im Beruf, im Studium, ich weiß nicht, in was für einem Bereich, privat. Wir haben Qualifikationen, die wir unserem Lebenslauf hinzufügen können, ob wir die wirklich alle gebraucht haben. Wir haben Informationen tagtäglich, die auf uns eindringen. Ja, unser Gehirn ist so voll, manchmal. Wir haben Freunde, Beziehungen, Gott sei Dank, Familiennetzwerke. Aber wenn wir unser Leben mal so anschauen, die materielle Seite und die immaterielle Seite, dann sage ich: Mensch, sind unsere Scheunen wirklich voll? Ich denke, das können wir sagen im 21. Jahrhundert. Mensch, wie voll sind unsere Scheunen? Meine Scheune ist voll, ist total voll. Nach dem Kirchenjahr feiern viele Gemeinden deshalb das Erntedankfest. Es gibt nur ein Problem, es ist schon angeklungen, vielen Dank, Conny, du hast es schon schön vorweggenommen, in urbanen Zentren, wie man heute sagt, also in Städten wie Kaiserslautern und auch noch viel größeren, in Zeiten von dauerhaft geöffneten Supermärkten, brauchen wir nicht künstlich mit der ländlichen Metapher von Saat, Ernte, Feldfrüchten und so weiter zu kommen. Viele Menschen, vielleicht nicht die, die heute Morgen hier sind, aber viele verstehen das ja nicht mehr. Die Milch kommt aus dem Automat, von glücklichen Kühen, die man hin und wieder vielleicht zu sehen bekommt im Urlaub oder im Fernsehen oder auf, eben auf der Milchpackung. Aber wann sieht man morgens, wenn man zur Arbeit fährt, noch eine Kuh? Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen so, aber bei vielen, vielen Menschen ist das nicht mehr Teil des alltäglichen Lebens. Wir haben es ja schon gehört. Deshalb der Gedanke, einen Blick in die eigene Scheune zu werfen, ist meiner Meinung nach hochaktuell. Menschen räumen wieder auf, ihr Haus und ihr Leben. Die Kunst des Loslassens, des Ordnens und Sortierens ist voll im Trend. Glaubt mir, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht kennt ihr es auch. Zum Beispiel die Tipps von Marie Kondo. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Sie hat eine Bestseller-Autorin, hatte auch eine berühmte Serie auf Netflix. Das war vor ein paar Jahren ganz in Marie Kondo. Wir sehen mal das erste Bild. Wichtig ist, dass wir jetzt das erste sehen. Sie ist ein Star, ja, auch wenn ihr den Namen vielleicht noch nicht gehört habt. Hier sehen wir ein, ich weiß nicht, ob man es sehen kann in dem Licht, ich kann es sehr gut sehen. Hier sehen wir ein Zimmer. Kann man es erkennen ein bisschen? Ja, da ist so einiges drin, überladen. Schönsten finde ich den Hund, der erinnert mich an irgendjemanden. Ja, ich kann es besser sehen als da. Und jetzt kommt Marie Kondo, mach mal das nächste Bild, jetzt kommt sie. Ich hoffe, man sieht es. Jetzt bin ich gespannt. Schade, jetzt klappt es nicht. Doch. Ich hoffe, man sieht den Unterschied. Alles ausgerümpelt, entsorgt, befreit, ja, mal positiv ausgedrückt. Klare Strukturen. Sie hat so eine Regel, nicht mehr als 10 Kleidungsstücke im Kleiderschrank. So Pi mal Daumen. Weil sie sagt, das meiste trägt man ja eh nicht, wenn man ehrlich ist, oder nach einem halben Jahr nicht mehr. Also reduzieren. Ja, ganz modernes Stichwort. Könnte jetzt noch viel dazu sagen, mache ich hier an der Stelle nicht, aber wir sehen, wie aktuell unser Gleichnis ist. Das einfache Leben ist wieder im Trend. Vor kurzem habe ich gehört von einer Amerikanerin, in den USA gibt es eine neue Bewegung, es ist wirklich eine Bewegung, es sind viele, viele Menschen, es sind junge Christen, die eigentlich ganz modern leben, in großen Städten, ihr wisst, USA, ja, New York, Washington, und sie ziehen wieder aufs Land, wie der Bauer in unserem Gleichnis. Es ist eine regelrechte Bewegung, ist noch ganz neu, wird wahrscheinlich auch zu uns kommen. Sie leben da fast wie die Amischen. Ich weiß nicht, wer weiß, was die Amish People sind, sehr interessant. Aber sie werden nicht dazu gezwungen, ja, sie kommen nicht aus der Tradition. Es sind junge Leute, die aus der Stadt bewusst aufs Land leben, aber sie haben noch moderne Technik. Ja, sie kombinieren sozusagen das alte Leben mit dem neuen. Fand ich sehr interessant, ist eine richtige, ihr werdet sehen, ist eine Welle, die vielleicht auch noch zu uns kommt. Tja, jetzt habe ich ein paar Sachen versucht, uns hineinzunehmen in unsere Zeit, aber auf dem Hintergrund des Gleichnisses. Und ich frage, was macht man oder was macht es mit einem, wenn man so eine volle Scheune hat? Was mache ich mit meiner vollen Scheune? Das Gleichnis vom reichen Kornbauern gibt eine Antwort. Und ich will es gleich vorwegnehmen, der Überraschungseffekt ist nicht mehr da wie damals. Ja, wir wissen, wenn Jesus die Gleichnisse damals erzählt hat, sind die Leute teilweise wirklich erschrocken oder waren empört. Ja, wir kennen die Reaktionen aus der Heiligen Schrift. Dieser Überraschungseffekt stellt sich heute natürlich so nicht mehr ein, weil wir das Gleichnis schon oft gehört haben. Und doch lohnt es sich, diese Texte immer wieder durchzukauen, Vers für Vers, Wort um Wort. Denn das glaube ich, dass gerade beim reichen Kornbauern sehr lange noch gar nichts entschieden ist. Schauen wir es uns einmal nochmal an und jetzt bräuchten wir nochmal den Bibeltext. Zunächst beginnt ja unsere Geschichte mit einer einfachen und ich finde schönen Feststellung. Es heißt hier, es war ein reicher Mann und dessen Land hatte gut getragen. Es gibt verschiedene Übersetzungen, aber es heißt, es war ein reicher Mann und dessen Land hatte gut getragen. Offenbar war da also ein Mann, der fleißig gewesen ist. Er hatte vielleicht sogar noch etwas Glück dazu und dann noch unternehmerisches Geschick. Wie auch immer, jedenfalls erwartete er eine große Ernte. Sein Land hatte gut getragen. Das ist doch schön, oder nicht? Er hatte gearbeitet und er wird jetzt belohnt für seine Arbeit, die er in den letzten Monaten und Jahren in sein Land hineingesteckt hat. Das wünscht man doch jedem, oder? Also ich zumindest wünsche es jedem. Und wie das so ist, wenn mit einem Mal das Unternehmen explodiert, der Kornbauer muss dringend eine Bestandsaufnahme machen. Er fragt sich, was soll ich tun? Wir lesen es ja hier, heute nennt man das Monitoring. Ich habe nichts, wo ich meine Früchte hinsammeln kann. Meine Garage ist zu klein, vielleicht kennt ihr das, mein Bankkonto reicht nicht mehr aus. Ich brauche etwas Größeres. Die Küche ist zu klein geworden, das kennen wir vielleicht auch. Wir brauchen mal jetzt endlich eine neue. Ja? Ein ganz natürlicher Gedanke, oder? Solange es wahrscheinlich Menschen gibt. Wie das so ist, wenn mit einmal das Unternehmen größer wird, stellen sich diese Fragen. Mir erscheint der Kornbauer ehrlich gesagt zunächst wie einer, der gar nicht mit so einem großen Erfolg gerechnet hat. Anscheinend muss er wirklich einmal kurz überlegen, was mache ich jetzt, ja, mit dieser großen Ernte. Und der nächste Schritt erscheint mir doch sehr vernünftig, den der Kornbauer jetzt macht. Er sagt zu sich, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und eine größere bauen. Und darin will ich sammeln all mein Korn und alle meine Güter. Für mich wirkt das sehr nachvollziehbar. Wer würde ihn denn dafür rügen oder verurteilen? Angesichts einer großen Ernte große Scheunen bauen? Wer von uns, habe ich mich gefragt, würde denn die Ernte einfach auf dem Feld liegen lassen und sagen, ja, das verdirbt dann halt, das lassen wir mal liegen. Nein, die meisten würden doch genau das tun, was er hier getan hat. Dem Kornbauern wird aus meiner Sicht zu schnell unterstellt, dass diese Scheunen, die er baut, von seinem Größenwahn zeugen, ja, von Gier und Geiz und so weiter. Aber ich lese das zunächst nicht so. Der Kornbauer sichert, was ihm das Jahr geschenkt hat, und er sorgt vor. So baut er diese Scheunen. Und auch hier übrigens wieder investiert er Arbeit, Zeit und Kraft, um seine Ernte angemessen zu sichern. Was kann man ihm nun vorwerfen? Und als er fertig ist, sagt er, liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Ist doch eigentlich sehr schön, oder? Iss, trink und sei guten Mutes. Wir könnten auch sagen, der reiche Kornbauer war Pfälzer. Ich denke, liebe Gemeinde, noch an diesem Punkt hat der Kornbauer eigentlich etwas Gutes im Sinn. Mir gefällt sein Ansatz. Denn eigentlich möchte er ja nach getaner Arbeit feiern, ruhen und genießen. Ich habe mir überlegt, dass er sich auch hätte die Hände reiben können, ja, an der Stelle und sagen, ja, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt habe ich 3 neue Scheunen, jetzt bauen wir noch 3 Scheunen. Und dann bauen wir noch eine riesengroße Scheune. Und da schreiben wir dann Amma, nein, ich spreche es nicht aus, den Namen einer großen Firma drauf. Ja, er hätte Kapitalismus betreiben können, den gab es damals natürlich noch nicht so. Ja, er hätte ja noch expandieren können, so wie das heute geschieht. Aber das macht er ja gar nicht. Interessanterweise tut er das nicht, sondern was er gearbeitet hat, will er nun auch genießen. Und diese Haltung finde ich bewundernswert und nachdenkenswert. Zum Leben gehört auch das Genießen, steht ja auch in der Schrift. Jedem Arbeitswahn muss eine gute Grenze gesetzt werden, deshalb gibt es den Sonntag und das Erntedankfest. Ora et labora. Aber doch verselbstständigen sich an diesem Punkt seine noch so gut gemeinten Pläne und Vorstellungen. Das Problem ist, und jetzt gehen wir noch tiefer in den Text, er redet mit seiner Seele, so heißt es hier, es ist interessant formuliert, er redet mit seiner Seele. Er sagt quasi zu sich selbst, liebe Seele, liebes Inneres, liebes Ich, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre, nun hast du Ruhe, nun hast du es geschafft. Indem er sich selbst und seine Seele anspricht, scheint es so, als gehe er einen Pakt mit sich selbst. Jetzt, wo die Scheune voll ist, kann ich endlich aufatmen. Der gute Gedanke also des Feierns und Genießens nach getaner Arbeit tritt in den Hintergrund. Und es kommt zum Vorschein, um was es ihm geht, um die Ruhe der Seele. Eine volle Scheune scheint also Seelenruhe zu versprechen. Ja, wenn man eine volle Scheune hat, dann kann man sich ja, quasi ausruhen. Nun beginnen sich die Dinge systematisch zu verdrehen. Der Kornbauer verwechselt, so würde man es heute modern formulieren, das Haben und das Sein. Das Haben und das Sein. Seine Wertgegenstände mit dem Wert, der dahinter steht, den er als Mensch besitzt. Ja, er verliert vielleicht sogar die nötige Distanz zu sich, zu seiner Arbeit, zu seinem Erfolg. Ja, diese Dinge sind zu nah, zu groß. Ja, liebe Gemeinde, sowas kann uns natürlich nicht passieren, Gott sei Dank. In dieser Gefahr steht niemand von uns im 21. Jahrhundert. Wir im Gegensatz zum Kornbauer wissen doch, dass Besitz und Erfolg und volle Scheunen nicht glücklich machen. Wir sammeln doch nur Schätze im Himmel und niemals auf der Erde. Oft wird der reiche Kornbauer, ihr merkt, ich will ihn mal ein bisschen in Schutz nehmen, so schnell verurteilt, ja, dass er sein Herz an den Besitz gehangen hat, dafür, dass er denkt, wenn er diese Ernte in seine Scheune bringt, dann ist er endgültig über den Berg. Dann hat er es geschafft. Ihm kann da nichts mehr passieren. Ja, aus der Distanz ist so ein Urteil über den Kornbauern recht schnell gesprochen. Aber sind wir ehrlich zu uns selber, bin ich ehrlich zu mir selber, kann ich mir vorstellen, dass ich das Verhalten des Kornbauers gar nicht so fremd empfinde. Ich hätte wahrscheinlich genau so gehandelt oder ich tue es oft in anderen Situationen. Ehrlich gesagt finde ich sogar, und das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber ich sage es mal am Erntedankfest, dass wir in einem Land der reichen Kornbauern leben. Wenn wir das mal global betrachten, ist ja auch schon angesprochen worden, ja, dass wir vielleicht im Land der reichen Kornbauern leben. Eine sogenannte G8-Nation, so hieß es noch vor einigen Jahren, ja, da muss man sich mal überlegen, wie viele Länder, Nationen es auf der Erde gibt, und wir gehören zu den 8 reichsten Nationen der Erde. Der Großgrundbesitzer hatte Reichtum und Besitz, Und genau wie ein Großteil der Deutschen, dazu gibt es ja Statistiken, ja, so viel Reichtum und Besitz, der wird auch in den nächsten Jahren vererbt werden, hat es noch nie gegeben in unserer Geschichte. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und sind in fast allem abgesichert, wie der Kornbauer. Unsere Scheunen sind jetzt schon voll. Und ich denke, dass wir auch weiterhin sparen und anhäufen und unsere Scheunen füllen werden. Ich sage es ganz offen. Nicht zuletzt, weil wir einfach die Möglichkeit dazu haben. Sollten wir also, anstatt den Kornbauern zu schnell zu verurteilen, uns nicht zuerst einmal mit ihm solidarisieren? Solidarisieren, zumindest in der Einsicht, wie unfähig auch wir manches Mal sind, das eine vom anderen zu trennen, das Haben und das Sein. Ihr merkt, ich kann den Kornbauer verstehen. Es geht oft zu schnell, dass Besitz zum Gefühl der Absicherung führt. Es gibt ja auch in unserem Land fast keine Versicherung, die es nicht gibt. Ja, ihr kennt das vielleicht, ich habe jetzt wieder eine Versicherung angeboten bekommen. Da muss man erstmal lesen, was ist das jetzt für eine Versicherung, gegen was oder für was. Also unglaublich, wie viele Versicherungen es gibt. Und die sind ja sicher auch gut und sicher, deshalb heißen sie auch Versicherung. Aber wo führt das alles hin? Und jetzt wird es brenzlig, wir kommen zum Ende des Gleichnisses. Jetzt spricht jemand und er sagt, du Narr, das ist hart. Und hier im Griechischen auch ganz stark, du Tor heißt es eigentlich. Dahinter steckt das Wort Torheit. Das kennen wir auch aus anderen Stellen in der Schrift, ja, wo Paulus sagt, es ist den Griechen eine Torheit. Das ganze Evangelium ist ein tiefer Begriff. Du Narr, du Tor. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann das gehören, was du da alles angehäuft hast? Das Gleichnis ist wirklich deftig, liebe Gemeinde. Es fordert uns an ganz verschiedenen Punkten heraus. Wir spüren es vielleicht. Nicht nur, dass es die Gratwanderung zwischen guter Vorsorge und Seelenruhe thematisiert, schaut man auch die Stellung des Gleichnisses im Lukas-Evangelium an, dann bekräftigt es, wie gefährlich eine volle Scheune für uns Menschen sein kann. Das Gleichnis steht nämlich genau zwischen Jesu Warnung vor der Habgier, das steht davor, und Jesu Aufforderung, sich nicht zu viele Sorgen zu machen, das steht danach. Das ist interessant. Und dazwischen der reiche Kornbauer. Wie zwei Pole, Habgier auf der einen Seite und Sorge auf der anderen und mittendrin dieses Gleichnis. Und wir kennen das auch, denken wir eine Sekunde darüber nach. Hat man viel, beginnt man sich zu sorgen, ja, um das, was man hat. Ist ja ganz natürlich. Man muss irgendwie dann mit dem Gewinn klarkommen. Und hat man wenig, wünscht man sich vielleicht mehr. Und so sind wir zwischen zwei Polen in unserem Leben. Wie der Kornbauer sind auch wir vor der Herausforderung gestellt, wie wir gut mit unseren reichen Scheunen und unseren guten Ernten umgehen. Ich sage nochmal, es ist nicht verkehrt, eine Scheune zu haben. Es ist auch nicht verkehrt, ja, Gewinne einzubringen und fleißig zu sein und zu arbeiten. Darum geht es ja nicht. Aber wie wir damit umgehen, das ist die Frage, die dieses Gleichnis stellt. Und zum Schluss bringe ich drei volle Scheunen als Gedanke mit. Erste, Dankbarkeit als Maß in aller Maßlosigkeit. Das klingt vielleicht abgedroschen am Erntedankfest, aber dankbar zu sein ist der erste Schritt. Und doch erscheint es mir wie ein Schlüssel. Schon ein Schnupfen oder ein bisschen Fieber, denken wir an den Kornbauer, hätten ihm seine Ernte vermiesen können, weil er hätte im Bett bleiben müssen und keine Chance gehabt, seine Ernte rechtzeitig einzufahren. Ich will sagen, bei allem, was wir selbst erreichen, wo wir mit unseren Kräften investieren, und das ist ja gut so, wo wir auch hart und ehrlich arbeiten und unsere Scheunen füllen, ist es wichtig, sich bewusst zu halten, dass das Wesentliche am Schluss doch nicht von uns selber kommt. So können wir uns nicht mehr Zeit zum Leben verschaffen, als uns gegeben ist. Wir können uns auch selber nicht mehr Kraft geben, ja, als uns gegeben ist. Alles ist uns gegeben. Dass wir jeden Morgen gesund aufwachen, mehr oder weniger, liegt nicht wirklich in unserer Hand. Gelingen schenkt ein anderer, Leben gibt ein anderer. Der zweite Gedanke, die zweite volle Scheune, die Kürze der Zeit begreifen, das wird ja hier auch angesprochen. Du Narr, sagt Gott, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du dir bereitet hast? Der Kornbauer war ein guter Mann, tüchtig, entschlussstark, der sein Glück durch harte und ehrliche Arbeit verdiente. Und doch bei allem, was der Kornbauer tat, würde Jesus wohl dennoch zu ihm sagen, Mensch, du denkst an so viele Sachen, ja, machst dir so viele Gedanken, die neue Scheune, die Planung, wir können das alles auf uns übertragen, aber weißt du eigentlich, wie viel Zeit du noch hast? Wie oft sind wir umtriebig und bemüht, rennen im Dauerlauf durchs Leben, immer hinter irgendetwas her, sei es Besitz, der nächste Erfolg, die nächste Qualifikation oder eine größere Anerkennung, und denken zu wenig daran, wie vergänglich doch unser Dasein ist. Was würden wir tun an diesem Tag? Ich weiß, es ist eine sehr persönliche Frage, wenn wir wüssten, dass unsere Zeit sehr begrenzt ist. Dass es vielleicht der letzte Tag wäre. Und das Dritte, die dritte volle Scheune, nicht sichern, sondern schenken. Letztlich, liebe Gemeinde, geht es im Grunde auch gar nicht darum, etwas zu sichern und festzuhalten, was wir nicht halten können. Ja? Das ist die Sache mit dem Haben und dem Sein, sondern zu schenken und weiterzugeben. Daran erinnert auch dieser Tisch, dass das, was Gott in unsere Hände an Erfolg, an guter Ernte, an Reichtum gelegt hat, mit genauso offenen Händen weitergegeben wird an andere. Dass das, was von Gott kommt, durch unsere Hände weiterfließt zu anderen Menschen. So lautet der Auftrag, für den uns das Gut des Lebens für eine Zeit lang anvertraut ist. Das Besitzen und Festhalten bindet uns, auch wenn es daherkommt, als böte es uns eine Rettung an. Es sind die offenen Hände und das offene Herz, das uns wirklich Freiheit schenkt. Deshalb teilen wir, was Gott in uns gelegt hat. Zeit, Geld, Gut, Schraubenzieher, wenn der Nachbar klingelt. Geben wir es einfach weiter und teilen es. Geben wir ab von unserem Überfluss, auch an Menschen in den Ländern, die nicht zur G8-Nation gehören. Und danken wir für die unverdient reich gefüllten Scheunen in unserem Leben.